The Good, The Bad and The Bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
Herzlich willkommen bei The Good, The Bad and The Bubbly. Mein Name ist Ronja Morgenstern und mir gegenüber sitzt der einzigartige, einmalige, Gott sei Dank, Johannes Radke.
Vielen Dank.
Johannes.
Jetzt muss der Klatsch...
Das war nicht das Klatschen, sorry, aber...
Passt.
Aber es passt dir. Johannes, wir haben eine kleine Pause gemacht.
Ja,
wir waren, ich weiß. Ja, ich glaube, ein, zwei Folgen haben wir ausgesetzt.
Ja.
Das lag tat ein bisschen,
tatsächlich auch ganz gut, weil
ja, so
ich hatte so ein bisschen meinen neuen Job und habe mich da gut reingefuchst und...
Ich bin umgezogen.
Ja. Sehr weit.
Sehr weit.
Wir sind eine Tür weiter.
Genau, eine Tür weitergezogen. Das war der angenehmste Umzug, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich mache schon mal die Bubbles auf. Und der sitzt gut. So. Ja, das war wirklich sehr angenehm. Man ist halt wirklich von einer Wohnung in die andere gezogen.
Jo, kann ich mir vorstellen. Ach,
das riecht einfach toll. Was hast du mitgebracht? Du hast heute mitgebracht.
Ich habe Sekt mitgebracht.
Nein.
Doch.
Oh.
Sehr gut. Sekt von der wunderbaren Caroline Diehl aus dem Schlossgut Diehl an der Nahe. Aus dem Dorsheimer Goldloch. Riesling-Brüttner Tür mit 94 Monate Hefelager.
Du hast doch eine ganz eigene Theorie, wie das passiert ist, ne?
Ja, das wird die wunderbare Caroline leider niemals zugeben. Aber ich habe tatsächlich die Vermutung, dass sie irgendwann mal ein paar Stiegen Sekt im Keller vergessen hat. Was absolut großartig ist. Das ist ja eines der schönsten... Dinger irgendwie, die man so haben kann.
Die einem passieren können als Weinmacher, oder? Du hast irgendwas Tolles im Keller und dann vergisst du das einfach und dann findest du es, ja gut, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, ne? Entweder du findest es und es ist toll oder du findest es und es ist Mux.
Und das ist halt absolut großartig, das kann man leider nicht anders sagen.
Ja. Oh wow. Der ist aber sehr... Sehr, sehr vielschichtig, ne?
Ja.
Jetzt guck mal, jetzt haben wir hier wieder, jetzt geht's los, ey. Wir haben hier so ein bisschen was von Harz und Honig in der Nase.
Ja, also Honig tatsächlich ziemlich extrem.
Mich erinnert das total an so Harz, der Geruch
von der Baumrinde. Ich bin tatsächlich, bei Harz bin ich nicht dabei, aber
ja,
wir können uns über den Honig selber streiten.
Warum? Du bist ja auch der Meinung,
und, was Honig ist. Nee, was für Honig. Was für Honig? Das ist halt so ein Ding. Und ich bin bei so einem richtigen Wildblütenhonig.
Ich bin bei Tannenhonig, was halt auch wieder das Thema Harz spielt. Ich wäre bei Tannenhonig.
Ja.
Und Nüsse, Walnüsse so.
Karamellisiert.
Nee, würde ich gar nicht sagen.
Echt?
Ich habe keine süße Nase. Ich habe so ein bisschen Honig, ja, aber eher dieses Harz, würzige, kräutrig, würzig. Und dann ist er sehr, sehr druckvoll, ne? Er nimmt sehr, sehr viel. Er ist sehr voll. Perlage ist sehr, sehr fein. Immer noch sehr präsent.
Ich bin bei Linzertorte.
Linzertorte, ja, wegen den Nüssen, ne?
Mhm. Und tatsächlich, aber für mich ist das so eine leichte Karamellnote.
Mhm. Gaumen finde ich interessant.
Ich finde den großartig.
Erzähl mal was, komm.
Was soll ich denn dazu erzählen?
Das ist der absolute Wahnsinn, ne?
Toll.
Und die Säure ist noch so präsent.
Caroline Diehl, irgendwie, vielleicht können wir zu der Winzerin was sagen. Wir haben ja tatsächlich gar nicht so oft irgendwie Winzerinnen irgendwie auch am Start. Aber Caroline Diehl ist eine, würde ich sagen, von den ganz Großen, die wir in Deutschland haben. Hat in dem Sinne natürlich da auch das Weingut von ihrem Vater übernommen. Der das allgemein schon großartig gemacht hat. Das ist ja wie bei den anderen Damen so. Wenn wir über Theresa Breuer reden, die musste auch in unheimlich große Fußstapfen treten. Nur, dass die Caroline in dem Sinne den positiven Punkt hat, dass ihr Vater noch lebt. Und das haben nicht viele von den anderen jungen Winzern so erleben dürfen. Ich meine, Julian Huber, der Vater ist verstorben, musste er plötzlich übernehmen. Gleiches halt bei Theresa Breuer und vielen anderen.
Dass man quasi so einen soften Übergang hat, ne?
Was, glaube ich, den Jungen auch zum Teil ziemlich auf die Nerven geht. Weil ich glaube, die Eltern werden niemals ablassen von dem Thema. Das können sie, glaube ich, auch nicht.
Ja, das ist so ein bisschen, man ist Chef, aber man ist halt irgendwie doch nicht der Chef, ne?
Ja, weil eigentlich Mama und Papa im Hintergrund noch sitzen. Das ist.
Ich glaube, das kann so oder so gut sein, ja, ne? Also auf der einen Seite hast du natürlich, ja, du bist die jüngere Generation. Du darfst vielleicht noch nicht so schalten und walten, wie du das möchtest. Aber du hast halt auch, du hast halt das große Glück, dass du halt deinen eigenen Betrieb führen kannst und jemand guckt dir nochmal über die Schulter. Das finde ich halt. Das finde ich eigentlich, also wäre mir eigentlich, glaube ich, lieber. Ich glaube, dass es da oft zu Reibereien kommt, eben weil man Sachen ganz anders angeht als die Eltern.
Ja.
Aber einfach dieses, du, ich habe da meine Frage, das ist halt, das ist unbezahlbar. Das
ist ganz positiv, um Gottes Willen. Ich glaube, das kommt auch drauf an, wie so die Eltern auch drauf sind.
Ich glaube, der
also braucht nicht, ne? Bei den beiden kann man sagen, dass der Vater schon eine Omnipräsenz ist, weil Armin Diehl ist ein Original. Mhm. Das kann man nicht anders sagen.
Sie hat ja auch einen ganz, ganz tollen Mann geheiratet.
Ja.
Ihr Mann ist Champenois-Sylvain.
Ja.
Ne? Und hat vorher
großartiger schon Typ. Sehr, sehr nett.
Und jetzt machen sie, ja, sehr nett, sehr lustig.
Ja.
Sie haben auch einen kleinen Hund, Kabinett, Kabi heißt er. Das ist ein Labrador, ein Schwarzer. Und ich glaube, das ist halt auch, das fließt halt auch in diese Sektstilistik absolut mit ein, ne?
Ja, ich kann mich halt irgendwie, als das letzte Mal Prowein war, und das ist ja jetzt auch 2 Jahre her.
Wahnsinn, ne?
Da waren wir bei denen am Stand und die hatten halt irgendwie einen neuen Sekt. Ich glaube, es war dann irgendwie Riesling Reserve oder sowas. Mhm. Ursprünglich waren die in einer ganz normalen Burgunder-Sektflasche abgefüllt. Mittlerweile sind die auch in dieser etwas konischen Form abgefüllt. Wir dann so gefragt, oder ich so gefragt, ja, was ist denn jetzt neu? Irgendwie ist der immer noch mit, der Riesling-Sekt hatte ursprünglich auch mal 94 Monate Hefelager. Und das ist halt so der Basissekt schon auf so extremem Niveau. Mittlerweile ist er, glaube ich, bei 30 Monaten, was immer noch viel ist, aber also wesentlich weniger als sonst. Und ich dann so gefragt, ja, was ist denn neu? Und Armin dir, ja, eigentlich nur die Flaschenform. Und sie dann dazwischen, nein, das stimmt nicht, da ist das und das neu. Und das fand ich irgendwie ziemlich witzig, weil man einfach gemerkt hat, dass die sich beide auch sehr, sehr gut verstehen.
Die Flaschenform, die hatten wir, also es ist so eine konische Form, würde ich das jetzt mal nennen.
Ja.
Die hatten wir schon bei den Kavi, die wir probiert haben, ne?
Genau, Kava wird so abgefüllt, Francia Corta wird ganz häufig so abgefüllt. Ja, genau, so
Bella Vista wird auch in den
Bella Vista ist in der gleichen Flaschenform. Es gibt auch ein paar Champagner, die so abgefüllt werden.
Krug?
Genau, Krug. Nee, Krug nicht.
Krug hat aber auch so eine konische Form.
Nee, aber Krug ist nach unten
schmaler wieder.
Schmaler.
Ja, ja.
Also sie wird wieder schmaler.
Ja, die wird wieder
schmaler. So ein bisschen,
dieses abgeflachte
so ein bisschen irgendwie eher so wie so eine Rhynar-Flasche.
Aber du hast hier so halt nicht diesen typischen Höcker, den du halt sonst wirklich hast. Ja, das haben wir
extrem gehört. Guter Sekt.
Macht Auf jeden Spaß. Fall.
Ich selber war noch nicht da. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Aber ich glaube, du warst schon mal da.
Ich war schon da. Das ist aber auch schon 2 Jahre her. Ja, es ist.
Ich glaube, alles, was mit nett Wein zu tun hat, ist mindestens 2 Jahre her.
Fast, ja. Letztes Jahr hatte ich das Glück, dass ich im, bevor der Lockdown war, noch mal eine kurze Weinreise machen konnte. Da war ich ja Gut Hermannsberg. Und das war doch letztes Jahr, oder? Nee, das war vorletztes Jahr. Das war im Herbst vorletzten Jahres, stimmt. Ja, letztes Jahr habe ich nur ein paar kleine Touren nach Hause gemacht und habe ein paar Weingüter besucht, aber halt auch Corona-konform.
Ja.
Das Goldloch ist eine Lage mit Urgesteinboden, Lehmauflage. Und das hieß so, das weiß ich noch, kann ich mich erinnern, weil die Leute, die damals da ihren Wein angebaut haben, haben halt viel Gold damit gemacht. Also haben deswegen das Goldloch, weil da das Geld liegt quasi, weil der Wein so toll wird. Also an die Geschichte kann ich mich noch erinnern. Ja, aber ja, das merkt man halt schon. Es hat schon so was mineralisch-kalkiges, ne? Das hat bestimmt auch mit diesen Urzeit-Sedimenten da das zu tun hat, Fossilien und so, das wirkt sich ja immer.
Aber jetzt kommt die Honignote, von der du am Anfang gesprochen hast, irgendwie auch ganz schön gut durch.
Ich habe immer noch Harz, ne? Vielleicht ist das Glas schon das irgendwie schlecht oder so? Nee. Aber ich finde es mega schön, ich finde es sehr, sehr angenehm. Es ist natürlich total trocken. Es hat unfassbar straffe Säure und kann auch locker noch mal 5 Jahre liegen, ne?
Bestimmt.
Doch, das ist. Und der braucht auf jeden Fall Luft, ne? Wir haben halt die falschen Gläser. Wir haben unsere Josephinenhüttengläser nämlich zur Hälfte zerstört.
Ist da nicht nur eins kaputt gegangen?
Ich glaube, es sind 2 kaputt gegangen.
Okay.
Also wir haben jetzt noch 2.
Ja.
Wir freuen uns natürlich. Wir freuen uns über Sponsoren, die uns Gläser schicken.
Ja.
sagen wir eigentlich in jeder Folge immer. Ja. Ja. Umzug, ja. Ne? Das ist jetzt gerade ein großes Thema bei uns.
Ja.
Auch bei dir. Du bist auf der Suche nach einer Wohnung.
Genau, ich gucke immer mal wieder irgendwie rein.
Du hast noch nie so wirklich alleine gewohnt, ne?
Doch, doch.
Also wirklich so eine Wohnung, richtige Wohnung für dich? Also hast du einen ganzen Hausstand, nennt man das ja, ne?
Nee, hatte ich nicht.
Hast du nicht?
Weil auf Sylt habe ich damals irgendwie so möbliert gewohnt, mhm. Was auch einfach praktisch war, weil ich musste mir irgendwie keine Möbel kaufen, sondern habe einfach meine 10 Umzugskartons per DHL verschickt.
Ja. Mhm.
Das war sehr, sehr praktisch. Und dann habe ich in Berlin alleine gewohnt, in einer kleinen Wohnung, die aber auch möbliert war. Und jetzt halt irgendwie in der WG irgendwie ewig schon, was aber auch nicht schlimm ist. Ich finde das nett irgendwie, wenn da auch andere Leute sind. Das geht zwar manchmal auf die Nerven, aber also nicht schlimm.
Wann war so jetzt, wie hast du das gemerkt? Wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt würde ich gerne alleine wohnen?
Als du gesagt hast, dass eure Wohnung eventuell frei wird.
Da hast du mal dir
und da habe ich dann gemacht. Gesagt, ja, das muss man dann machen.
Hast du nicht? Ja, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Leider wird die verkauft. Hast du nicht schon vorher darüber nachgedacht und damit
geliebäugelt? Ich habe immer mal wieder geguckt, aber habe halt eigentlich, weil ich wirklich eine ganz tolle WG habe, irgendwie auch einfach wunderschön gelegen, direkt irgendwie im belgischen Viertel. Nie so den Punkt gehabt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich hier raus oder muss weg. Ganz am Anfang, als ich natürlich nach Köln gezogen bin, habe ich geguckt wie sonst was und habe auch nach Wohnungen geguckt und auch ganz intensiv gesucht. Aber ja, dann habe ich das Erste genommen, was zugesagt hat und das war halt der Brüsseler Platz. Das ist schön gewesen.
Auf jeden Fall und es gibt schlimmere Viertel in Köln, ne?
Viel, viel schlimmer. Also jetzt noch nicht mal irgendwie von schlimm böse oder so. Aber
von der Lebensqualität einfach.
Das belgische Viertel ist schon eins der schönsten Viertel, was wir, glaube ich, in Köln haben.
Es hat das mit diesem mit dem Pariser Quartier Latin zu tun. Also ähnlich gemein. Also ich finde.
Ich habe das Quartier Latin in Paris nicht vor Augen, aber ich vergleiche es immer mit Kreuzberg, aber dem schönen Kreuzberg.
Ja gut, da kommt wieder meine Schwäche
bei Berlin
raus, ne?
Alles gut. Das ist ja, jeder hat sein eigenes Ding. Wir können es auch mit Hamburg oder sowas vielleicht vergleichen. Irgendwie so das schöne Altona. Das finde ich passt sehr, sehr gut. Irgendwie, wo du viel Kreatives hast, viele Läden, wo man sich so denkt, wie können die wirtschaftlich existieren?
Ja.
Und im Endeffekt ist es in aller Regel, okay, das ist auf ganz bös gesagt, es ist Beschäftigungstherapie für Ehefrauen oder Ehemänner.
Ja.
Die dann einfach.
Die meisten kleinen Boutiquen und sowas, ne? Mhm. Ja, das ist so mein Leben.
Und das finde ich wirklich schön, weil du merkst da einfach, okay, die müssen nicht unbedingt Geld verdienen mit dem, was sie da tun. Aber sie haben richtig Spaß daran, was sie machen.
Das macht ja so ein Viertel auch lebenswert, ne?
Genau.
Ja, ja.
Wir haben ganz viele tolle Gastronomien da. Es gibt zwei sehr, sehr gute Bars irgendwie im belgischen Viertel, wo wir wirklich auch bei der einen irgendwie von Weltruhm fast reden können. Mit dem Little Link. Und das Schöne ist, wir haben davon ja ein paar Bars in Köln.
Ja.
Das Seiberts ist jetzt nicht belgisches Viertel, aber das ist jetzt nicht weiter weg irgendwie als das Little Link.
Das ist ja meine Lieblingsbar.
Genau. Ne? Da sind wir, glaube ich, einfach beide auch so ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben uns, glaube ich, unser Ding irgendwie, wir sind dann immer in Savoy gegangen.
Wir waren immer in Divas dann. Ne?
Genau. Ja. Irgendwie. Keine Ahnung, ob das der Kompromiss zwischen beidem war, aber irgendwie haben wir das irgendwie immer gehabt.
Ich vermisse Bars, Johannes. Ja. Ne? Ich freue mich drauf, irgendwann mal wieder an einem Tresen zu sitzen und einen richtig schönen Cocktail zu trinken.
In mir würde ja schon ein frisch gezapftes Kölsch reichen. Aber einfach irgendwie wieder, also es geht ja tatsächlich noch nicht mal um das Getränk selber.
Mhm.
Weil ich meine, irgendwie, sorry, einen guten Cocktail kriegst du hin, das krieg ich hin, das kriegt Helge hin.
Es geht um dieses Gefühl.
Also genau, dass du halt wieder in der Gastronomie bist, dass du was erleben kannst. Auch einfach irgendwie, keine Ahnung, sich wieder ins Eiscafé setzen und einen Kaffee trinken oder sowas. Das wäre schon schön. Oder irgendwie, sei es nur, dass man sich irgendwie in eine Pizzeria setzt und irgendwie sich einen Salat bestellt oder sowas.
Als ob du dir in eine Pizzeria einen Salat bestellst.
Ja.
Also vielleicht einen Salat als vorab.
Als Vorspeise,
ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, also,
ich habe ja diesen tollen Lieferservice entdeckt. Das habe ich dir, glaube ich, auch direkt gepostet.
Das hast du mir geschickt, ja.
Das war so köstlich.
Was hast du bestellt?
Ich hatte als Vorspeise tatsächlich irgendwie gegrillte Baby-Kalamari. Mhm. Extrem frisch, irgendwie mit ganz viel frischem Knoblauch dran. Und du hast wirklich irgendwie, die waren noch heiß. Mhm. Also der Salat dadurch irgendwie, auf dem das lag, war so ein bisschen eingefallen, aber das war nicht schlimm. Du hattest irgendwie diesen frischen Knoblauchgeschmack, aber auch nicht verbrannter Knoblauch, sondern wirklich einfach schön angeröstet. Ein tolles Olivenöl und dann gab es ein Sepia-Risotto. Mhm. Und ich bin ja großer Risotto-Fan, krieg's in aller Regel nicht selber gut hin, weil es bei mir immer zu matschig wird. Und das war köstlich. Das war absolut köstlich.
Das klingt sehr gut, ja.
Und es war zwar ein bisschen teurer, aber das war es definitiv wert. Das war das beste Lieferservice-Essen, was ich bisher in Köln hatte.
Ich habe da auch was Neues entdeckt, dass eine junge Französin die Picknickkörbe zusammenstellt.
Schön.
Ja, das schicke ich dir mal. Das ist wirklich, also du kannst entweder so einen fertigen Picknickkorb buchen oder dir einen eben zusammenzustellen mit, keine Ahnung, Entenstopfleber und Quiche und ja, allem Möglichen halt, so typisch französisch.
Mhm, klingt
das
toll.
Fand ich eine sehr, sehr schöne
Idee. Das war irgendwie, als mich meine Mutter und meine Schwester...
Es gibt sogar die passende Spotify-Playlist dazu.
Das finde ich toll. Das ist ja dann wirklich, das ist so weit zu Ende gedacht, dass es einfach schön ist. Nee, auf was ich kommen wollte, ist, als mich meine... Eltern oder beziehungsweise meine Mutter und meine Schwester und meine Großmutter das erste Mal in Köln zusammen besucht haben, waren wir unter anderem in der Flora, irgendwie im Botanischen Garten. Und da gab es ein Café und die haben auch so Tüten vermietet in dem Sinne. Du hast dann so eine Tragetüte bekommen und da war dann Getränke drin und dann war da so Kuchen im Glas drin und all sowas. Und das war schön. Und dann konntest du einfach irgendwie schön picknicken irgendwie im Botanischen Garten.
Darf man da auf die Rasenfläche?
Da durfte man ja.
Echt?
Damals ja. Das ist aber auch 5 Jahre her gefühlt.
Ach, der Botanische Garten, ne? Die Flora, die ist wirklich sehr, sehr schön in Köln. Da hätte ich auch mal Lust drauf, ne?
Ja.
Die hat auch offen. Sollten wir vielleicht einfach mal hingehen?
Ja, die Gewächshäuser haben halt nicht offen.
Ja, die Gewächshäuser, aber die interessiert jetzt im Frühling niemanden.
Ist auch schön.
Ja, ja, die haben auch. Also, als ich das letzte Mal in der Flora war, hatten sie so eine Kamelienausstellung. Mhm. Kamelien kennst du, ne? Kamelien sind die Chanel-Blumen. Die Lieblingsblumen von Coco Chanel. Alles okay?
Tatsächlich einmal nur etwas verschluckt.
Death by Riesling Brückentür. Wir waren gerade beim Essen. Was würdest du denn zu essen? Sag jetzt bitte nicht nichts.
Schwierig. Ich würde sagen, das ist ein Dessert-Sekt. Einfach wegen dieser tollen Honignote.
Finde ich eigentlich gar nicht.
Aber ich würde kein extrem süßes Dessert machen, weil ich finde, der bringt in der oder von der Aromatik her ja schon Süße mit sich, obwohl er nicht süß ist durch diese Honignote. Ich wäre bei sowas wie Erdbeerkompott, irgendwie sowas Frisches.
Okay.
Oder Erdbeergrütze.
Ich hätte das Pferd ja andersrum aufgesattelt. Ich hätte ja gesagt, ich wäre von dieser sehr, sehr schönen, prägnanten, mineralischen Säure ausgegangen.
Ja.
Und hätte gesagt, als du vorhin Risotto gesagt hast, Risotto, und jetzt schneide ich an, mit Pfifferlingen und Walnüssen. Das kann ich mir richtig
vorstellen. Das könnte auch gut sein. Ansonsten, was ich halt hier gedacht hätte, wäre Sushi.
Wieso?
Riesling und Sushi, finde ich, passt in der Regel ziemlich gut miteinander. Von der Säurestruktur irgendwie zu dem eigentlich schweren Reis. Ich weiß gar nicht, sagt man da schwer oder nicht. Aber ich finde irgendwie, das kam mir auch so in den Gedanken. Irgendwie richtig frisches, aber sehr klassisches Sushi. Also keine California Roll mit, keine Ahnung, irgendwie Frischkäse drin, sondern irgendwie wirklich eher so klassischen Nigiris irgendwie mit frischem Lachs, Thunfisch und dann eigentlich nur ein bisschen Sojasauce dazu.
Ich glaube, also
und
ich hätte ein Problem mit
Wasabi.
Ja, ich glaube, ich hätte mit ein Problem mit der Schärfe. Schärfe und Umami von der Sojasauce. Ich glaube, das würde diese ganz, ganz feinen filigranen Aromen einfach zerstören. Also bei Sushi bin ich nicht bei dir. Bei Erdbeerkompott müsste ich so, da wäre ich eher bei so einem Apfelkuchen oder so. Da fände ich das noch ganz gut.
Das wäre mir zu klischee-mäßig. Das wäre mir echt zu klischee-mäßig. Wobei das irgendwie eine gute Kombination ist.
Gedeckter Apfelkuchen, ne? Ich back nachher einen Apfelkuchen. Deswegen musst du am Wochenende mal auf ein Stückchen vorbeikommen. Denn morgen ist ein ganz besonderer Tag, ne? Weißt du, was morgen ist?
Ja, und du bist nicht da.
Ja, morgen wird mein Flauschemädchen, mein kleines Katzenmädchen, wird 10 Jahre alt.
Ja, ich weiß.
Duchess wird 10.
Ja.
Es wird nachher noch eine Leberwursttorte gebacken und gedeckte Apfelkuchen. Ich werde dir auf jeden Fall ein Stück aufheben, weil ich glaube, dass dir das schwäbischer gedeckte Apfelkuchen.
Das klingt fantastisch.
Das ist großartig. Rezept ist von meiner Oma.
Kuchen von Oma sind in aller Regel
sind
immer
die
gut.
Besten, ne?
Ja.
Ich habe so ein ganz altes Buch. Meine Oma ist ja noch aus einer Hausfrauenschule gegangen, ne? So wie man das kennt. So. Sie hat ja auch mal zu mir gesagt, Ronja, lern kochen, sonst wird dich niemand heiraten. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Also ja. Ich musste ja auch immer helfen. Es gab ja kein Nicht-Kochen-Können.
Mir fällt der Name von unserem Kochbuch da nicht ein. Aber das
warte
ist
mal
auch
kurz,
so
ich würde das gerne noch zu Ende erzählen. Ja? Und es gibt dieses Kochbuch, das hat sie halt aus dieser Schule mitgenommen. Nachdem hat sie immer gekocht. Und als sie gestorben ist, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich gar nichts haben. Ich wollte halt so eines dieser, es sind keine Fabergé-Eier, aber so nachgemachte Fabergé-Eier. Mhm. Das spielt Memories von Cats. Das wollte ich haben und ihr Kochbuch. Und habe ich gesagt, alles andere könnt ihr euch aufteilen. Aber dieses Kochbuch, das nehme ich mit. Und ich nehme das immer wenn ich ein bisschen Heimweh habe oder so, ja, nehme ich dieses Kochbuch und dann koche ich ihre Sachen nach. Und du siehst halt, dass sie es ganz, ganz oft gebraucht hat, weil diese Sachen, also diese Seiten von den Sachen, die sie nachgekocht hat, die sind halt total mit Fettflecken und Backpulver und sonst was. Die sind richtig ranzig. Aber jedes Mal, wenn ich etwas aus diesem Kochbuch koche, dann fühle ich mich, als würde ich bei meiner Oma in der Küche sitzen. Das ist mein größter Schatz, wirklich.
Das haben wir in dem Sinne ähnlich. Das hat, glaube ich, mein Vater von seiner Oma bekommen. Das nennt sich Paula Horn. Oder
Paula Horn, das ist genau das Buch. So ein kleines grünes. Paula Horns Kochbuch.
Das ist großartig.
Dieses Buch meine ich. Ach, verrückt. Siehst du? Ernährungslehre von Paula Horn.
Nee, das weiß ich nicht, ob das Ernährungslehre heißt oder so. Aber es ist irgendwie so, da sind irgendwie die Koch- oder die Backrezepte drin.
Ja, genau.
Und das ist immer mein Geburtstagskuchen, der mir gebacken wird.
Ach, verrückt. Welche ist das?
Träubletorte.
Träubletorte, siehst du? Jetzt kann ich die
also
auch
ganz klassisch.
Ich hab das Klasse auch.
Und großartig. Und die kriege ich immer noch gebacken, obwohl ich irgendwie jetzt nächstes Jahr 30 wäre. Aber meine Mutter macht das immer noch. Und das ist einfach, das ist schön, irgendwie, weil ich feiere tatsächlich über meinen Geburtstag eigentlich immer nach Hause, habe immer irgendwie Urlaub da.
Warst du letztes Jahr nicht da? Letztes Jahr gefeiert?
Wir haben nachgefeiert. An meinem Geburtstag selber war ich tatsächlich auch zu Hause. Liegt einfach daran, dass mein Vater 5 Tage vor mir Geburtstag hat.
Ah ja, okay, ja, das bietet sich
und, an. Und dann sind wir immer irgendwie, feiern wir immer den Geburtstag zusammen und dann meinen Geburtstag. Und dann kurz nach meinem Geburtstag fahre ich in der Regel irgendwie fürs Wochenende oder sowas wie nach Köln zurück und dann feiere ich danach.
Ja gut, also unser Geburtstagskuchen-Klassiker ist immer der Marmorkuchen, auch von Paula Horn. Ne? Also nur falls, weil ich habe ja nächste Woche Geburtstag. Also falls
du möchtest nicht, dass ich backe.
Nee, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich ich backe selber. Es wird 2 Kuchen geben. Ich habe dich ja eingeladen zu meinem Geburtstag.
Ja, ich weiß.
Mein Geburtstag ist eigentlich der wichtigste Tag im Jahr für mich. Ne? Also es ist ja aufgrund, dass meine Familie halt so klein ist und nur aus meinem Bruder und meinem Opa besteht, ist halt mein Geburtstag der einzige Tag im Jahr, den ich wirklich feiern kann, ohne mich irgendwie, ohne traurig zu sein, sagen wir es mal so. Und deswegen ist das immer ein ziemlich großes Fest, wenn es nicht Corona ist. Das startet meistens damit, dass zum Aperitif irgendwelche Freunde kommen, dann werden wir abends essen und sonst was. Ja. Jetzt haben wir halt dieses Jahr mit Corona schutzkonform irgendwie 21 Uhr ist Schicht im Schacht, alle müssen zu Hause sein, deswegen starten wir schon um 14 Uhr. Aber ich serviere immer Spargel, es bietet sich an, ich habe im Mai Geburtstag, es gibt Champagner. Und ich werde zweierlei Kuchen backen, Torten. Einmal vegan, einmal nicht vegan.
Ja. Ich besorge Blümchen.
Um festliche Kleidung wird gebeten. Ja, gut.
So, solange ich nicht im Tweet anzukommen muss, weil ich glaube, das wird zu warm.
Ja, keine Ahnung. Also wir sitzen halt im Elfenbeinturm jetzt. Ne? Ja. Also unsere neue Wohnung ist ja...
Die ist sehr, sehr schön.
Gigantomanisch groß. Und ich brauche 3-mal so lange, um sie jetzt zu saugen, ne? Normalerweise habe ich so 15 Minuten gebraucht, jetzt brauche ich 45 Minuten, um diese Wohnung zu saugen. Das ist der absolute Wahnsinn, aber ich bin sehr
glücklich.
Dabei
sind die Quadratmeter ja gar nicht so unterschiedlich.
Doch, also, eigentlich schon. Also wir sind von 58 auf 94 gegangen.
Ja gut, aber das ist ein Drittel mehr. Oder die Hälfte mehr.
Ja, aber sie liegt jetzt anders. Also es gibt mehr Räume, es gibt mehr Ecken demzufolge und es gibt einfach mehr zu putzen. Ich bin jeden Tag, wenn ich aufstehe, ich habe ja, wie gesagt, 3 Katzen, bin ich erstmal eine halbe Stunde damit beschäftigt, diese Wohnung irgendwie für den Tag herzurichten. Klingt so blöd, ne? Ich bin ja auch seit Corona, ich bin ja eigentlich nicht so jemand, ne? Ich bin ja eine sehr emanzipierte Frau.
Ja.
Aber seit Corona ist ein bisschen so eine Hausfrau aus mir geworden. Ich habe jetzt gestern auch Bananenbrot gebacken.
Bananenbrot ist aber köstlich. Das ist einfach köstlich.
Und ich mache jetzt so verrückte Sachen. So, ich weiß nicht, ich habe jetzt Ostereier dieses Jahr bemalt mit Tabea. Und ich mache jetzt so Hausfrauensachen. Das kenne ich von mir gar nicht. Aber das,
du beziehst Stühle.
Ich beziehe, ja, wir sitzen ja hier im Studio und ich beziehe nebenher noch die Sessel. Die Rekamiere wird auch einen wunderbaren Platz in der neuen Wohnung bekommen.
Ich bin da gespannt. Ich kenne ja nun die Wohnung und ich kann es mir mit... Die Sessel kann ich mir gut vorstellen, aber die Rekamiere kann ich mir noch nicht vorstellen. Das ist so ein bisschen... das kann ich mir tatsächlich noch nicht vorstellen.
Das ist nicht schlimm, ich kann es mir vorstellen.
Ja, das ist das Wichtigste.
Du darfst dich sowieso nicht draufsetzen.
Ja, deswegen saß ich ja vorhin auch drauf.
Ja gut, aber das... Johannes, du weißt ja, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Du darfst dich nicht draufsetzen. Du weißt auch, warum du dich nicht draufsetzen darfst. Warum darfst du dich nicht draufsetzen? Du hast gesagt, dass ich das nicht kann und dass ich das nicht schaffen werde.
Ich habe gesagt, du schaffst das nicht. Ich habe nicht gesagt, du kannst das nicht. Und ich meinte, tu dir den Stress nicht an. Das haben wir jetzt ein paar Mal ausdiskutiert, weil ich weiß, dass es extrem viel Arbeit ist.
Und jetzt steht hier dieser Sessel, der ist fast fertig und jetzt.
Ja, und wie lange hast du dafür gebraucht?
Es geht 20 Stunden. Ja gut, aber das Neupolstern dieser Möbel hätte mich 3.000, 4.000 Euro gekostet. Ich bin aus Süddeutschland. Wir sind ein Volk. Du bist
Schwäbin.
Nein, ich bin Partnerin. Ich bin Karlsruherin.
Alles das Gleiche.
Nee, das ist eben nicht das Gleiche. Das wäre, als
würde uns ist das alles das Gleiche. Das ist alles ist Schwaben.
Das ist furchtbar. Mein Opa ist früher LKW gefahren und er war auch viel in Köln. Und er hat gesagt, wenn er dann hier im Brauhaus saß und da kam jemand und hat ihn gefragt, wo er herkommt, dann haben die ihm gesagt, ja, sie sind Schwabe. Alex, wenn du mich noch einmal an Schwabe heisch, gell? Nur ziege dir über die Träse. Also dann würde er ihm quasi, du weißt schon.
Ja, ich weiß.
Das geht gar nicht. Für meinen Opa ist das noch nicht richtig. Für mich ist das jetzt kein Thema, aber.
Nein, ich kenne das ja auch von wegen irgendwie. Alleine wie wenn du sagst, irgendwie Württemberg und Baden.
Das hat was mit dem Markgrafen und dem Herzog von Württemberg zu tun.
Ich weiß, ich kenne beide.
Du kennst beide, ja, der eine ist aber schon tot.
Nö.
Das war doch Markgraf Karl von Baden ist schon relativ
lange tot. Ach so, aber Bernhard lebt ja noch.
Der Bernhard, den kenne ich jetzt nicht persönlich. Ich kenne
bloß. Der ist Winzer, deswegen kenne ich ja beide.
Ist das der hier Richtung Bodensee das Weingut hat? Ach ja, Markgraf von Baden. Ja, genau. Jetzt wo du sagst. Ja, aber
der jetzt seine Weine über Rotkäppchen verkauft.
Nicht über Rotkäppchen, sondern über doch. Reidemeister Ulrich.
Das ist Rotkäppchen. Also tatsächlich.
Die Weine sind nicht schlecht, ne?
Die Weine sind nicht schlecht, aber sorry, über Rotkäppchen verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht.
Der hat doch auch was mit Schloss Salem zu tun, ne? Schloss Salem.
Das ist ja das Schloss, was der Familie des Markgrafen gehört.
Das Internat, in dem wir uns fast kennengelernt hatten.
Eventuell.
Johannes.
Ja. Der ist toll.
Ich bin auch total begeistert und ich finde, dass er sich immer und immer mehr entwickelt.
Ja, das ist so einer, der wird mehr.
Der wird auf jeden Fall mehr. Ich würde aber auch sagen, dass wir am Ende angelangt sind.
Okay.
Und jetzt ist der Umzug vorbei.
Cheers.
Cheers. Und ich hoffe, wir schaffen es regelmäßiger.
Ja, wird schon.
Ins Kellergewölbe in der Südstadt.
Ja, wird schon.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.